Und dann lesen wir miteinander das Wort Gottes für den heutigen Sonntag, Lukas 18, 1 bis 8. Er, nämlich Jesus, sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in der Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, dass sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte der das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, die Alexandra ist übrigens auch wieder da, nach Krankenhausaufenthalt. Auch ganz herzlich gegrüßt in unserer Mitte. Ja, liebe Geschwister, ihr seht, das Thema, das ich heute zu diesem bekannten Abschnitt gewählt habe: Was hat die bittende Witwe, das Wort Gottes für den heutigen Sonntag, mit St. Martin zu tun? St. Martin hat für einen frierenden Bettler seinen Mantel zerteilt. Die Witwe wird nicht hauptsächlich gefroren haben, und St. Martin ist sie gewiss nie über den Weg gelaufen. Der lebte nämlich Jahrhunderte später. Der Bezugspunkt zwischen den beiden ist auch nicht St. Martin selber. Der Bezugspunkt ist vielmehr unsere Zeit. Um die Zeit geht's. Und wie sie zum Beispiel mit St. Martin umgeht. Und das hat dann sehr viel mit dem Gleichnis von der bittenden Witwe zu tun. Es ist ja der offizielle Predigttext der Predigtreihenordnung für diesen heutigen Sonntag. Als ich vor Jahren über dieses Wort gepredigt habe, da habe ich mich gefragt, die Leute haben sich ja was dabei gedacht, dass sie bestimmte Texte an bestimmten Sonntagen eingeteilt haben. Da habe ich mich gefragt, warum ist dieses Gleichnis von der bittenden Witwe gerade heute, am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres, als Predigttext vorgesehen. Die letzten Sonntage des Kirchenjahres, in 3 Wochen feiern wir schon den ersten Advent, thematisieren die Zeit kurz vor der Wiederkunft Jesu, also die Zeit der zu Ende gehenden Welt. Und in diesem Zusammenhang stellen die vorausgehenden Verse, die wir als Lesung gehört haben, Lukas 17, 22 bis 36, das Gleichnis von der bittenden Witwe. Jesus redet darin von seiner Wiederkunft. Er redet von der Trübsal und Not, die die Gemeinde in diesen Tagen zu leiden hat. Vers 22, es werden Tage kommen, gemeint ist, die sind so schlimm. Die sind so schwer. Da ihr begehren werdet, einen der Tage des Sohnes des Menschen zu sehen, und ihr werdet ihn nicht sehen. Wir sehen auch, wenn Tage hier im Plural kommt, dass der Tag des Sohnes des Menschen nicht nur unmittelbar den Tag seiner Wiederkunft meint, sondern auch die unmittelbar vorausgehende Zeitspanne. Jesus sagt damit, die Not wird riesig sein. Die Gemeinde wird die Not kaum mehr aushalten können, so groß wird sie sein. Die Gemeinde wird danach lechzen, dass ihr Herr bald wiederkommt. Aber, und jetzt kommt die Zumutung, ihr werdet ihn nicht sehen. Der Herr verzögert. Tage größter Not und Trübsal muss die Gemeinde aushalten. Und es wird in diesen Tagen so aussehen, als hielte Jesus die Erfüllung seiner Verheißungen zurück. Die Gemeinde wird sich nach seinem sichtbaren Eingreifen und Kommen sehnen, aber so wie der ungerechte Richter eine Zeit lang seine Ohren gegenüber dem Recht der Witwe verschließt, So wird es aussehen, als würde auch der Herr seine Ohren verschließen gegenüber dem Recht und den Verheißungen, die er seiner Gemeinde gegeben hat. Nun fragen die Jünger, wann und wo wird das geschehen? Und Jesus antwortet, und damit schließt der vorausgehende Abschnitt, mit dem Hinweis, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Manche Übersetzungen formulieren Adler, aber es geht logischerweise um die Geier, denn das sind die Aasfresser. Was meint Jesus mit diesem Wort, wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier? Dieses Wort kann ein ganz allgemeiner Hinweis sein. Wer sich mit der Natur ein bisschen auskennt, der weiß, wenn am Himmel die Geier kreisen, Karl-May-Leser wissen das auch, aber das wurde in der Gemeinde vielleicht weniger gelesen, die Bibel ist auch wichtiger. Wenn am Himmel die Geier kreisen, ist ein Zeichen, wofür? Am Boden liegt ein Kadaver, da sammeln sich jetzt die Geier. Es könnte also ganz allgemein ein Hinweis sein, so wie die am Himmel kreisenden Geier Hinweis auf einen am Boden liegenden Kadaver sind, so gibt es auch Zeichen der Wiederkunft Jesu, auf die wir achten sollen. Aber Jesus redet nicht vom Himmel. Jesus redet vom Leichnam. Wo der Leichnam ist, da sammeln sich die Geier. Ich bin deshalb der Überzeugung, dieses Wort ist vor allem ein Hinweis auf die Not der Gemeinde in den letzten Tagen. So wie sich die Geier über einen Tierkadaver hermachen, so werden sich die antichristlichen Kräfte in diesen letzten Tagen über den übrig gebliebenen Kadaver der christlichen Gemeinde hermachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es genau das ist, was Jesus mit diesem Wort sagen will. Wir haben mehrere klare Hinweise darauf in den gelesenen Abschnitten, Ende Kapitel 17, Anfang Kapitel 18. Kapitel 17 vergleicht Jesus die Zeit vor seiner Wiederkunft mit zwei Situationen. Jesus greift auf zwei einschneidende Ereignisse des Alten Testaments zurück. Er sagt, wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird's auch sein in den Tagen des Menschensohns. In der Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt. Die Welt zur Zeit Noahs lebte, als würde niemand jemals ihre Sünden strafen. Und die Schar der Gläubigen konnte man an den Finger einer Hand abzählen. Allein Noah war übrig geblieben. Allerhöchstens, das wissen wir nicht, wenn diese gläubig waren, ebenfalls noch 7 Familienangehörige. Dann brauchen wir 1,5 Hände. Aber so winzig war weltweit die Schar der Gläubigen geworden. Der Rest ging unter im Zorngericht Gottes. Was in den Tagen Noahs durch die Sintflut weltweit geschehen war, wiederholte sich im kleineren Rahmen an den Städten Sodom und Gomorra. Die Menschen lebten in schlimmsten Sünden, als gäbe es niemand, der sie jemals zur Rechenschaft ziehen würde. Nur Lot und seine beiden Töchter gehörten noch zum Herrn. 3 Menschen. Und dann regnete es Feuer vom Himmel und brachte alle um. Und Jesus sagt, ebenso wird es an dem Tag sein, da der Menschensohn geoffenbart wird. Dramatisches Kennzeichen beider Zeiten ist zum einen eine überbordende Sünde und Gottlosigkeit, aber vor allem die Zahl der Gläubigen ist so winzig, dass man sie mit der Lupe suchen muss. Und dann sehen wir den Bogen, denn genau daran schließt das Wort Jesu an, mit dem er das Gleichnis von der bittenden Witwe abschließt. Lukas 18,8. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden. Ich denke, dass wir hier ganz eindeutig einen geschlossenen Sinnzusammenhang des letzten Abschnitts von Kapitel 17 mit dem Gleichnis von der bittenden Witwe Anfang Kapitel 18 haben. Das Thema ist, die bittende Witwe, anhalten im Gebet, ist eigentlich ganz genau Beten in glaubensloser Zeit. Beten in Zeit größter Bedrängnis. Beten in einer Zeit, in der Gott taub zu sein scheint. Nicht verzagen, auch wenn sich die Geier der Gottlosigkeit über den Kadaver der christlichen Gemeinde hermachen. Und genau da, liebe Geschwister, kommt St. Martin ins Spiel. Hier ein Bild vom Westgiebel des Klosters St. Martin in Beuron, da es nicht weit weg liegt, werden es manche von euch wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Geschichte ist bekannt. Einige werden es die letzten Tage mitbekommen haben. Ein Kindergarten in Bad Homburg schafft St. Martin ab. Denn St. Martin hat einen christlichen Hintergrund. Und deshalb hat man den St. Martins Umzug umbenannt in ein Sonne-, Mond- und Sternefest. Niemand soll diskriminiert werden. So berichten es betroffene Eltern. Einer Mutter wurde gesagt, dass der Begriff Sonne-, Mond- und Sternefest politisch korrekter sei. Unterstützt wird das von der Linkspartei in Nordrhein-Westfalen. Nach deren Meinung sollen Kindergärten und Kindertagesstätten generell darauf verzichten, die Figur des heiligen Martin in den Mittelpunkt zu stellen. Der Vorsitzende der Linken dort begründet das so, weil es in vielen Kindertagesstätten einen hohen Anteil von muslimischen Kindern gibt. Ihnen solle man die christliche Tradition nicht aufdrängen. Nun fragen sich betroffene Eltern, aber interessanterweise auch im Internet wird das schon angesprochen von Journalisten und bezeichnenderweise auch von Kabarettisten, die das humorvoll auf die Schippe nehmen, aber mit ernstem Unterton. Die Frage lautet, zwingend, was passiert dann eines Tages mit Nikolaustag, mit Weihnachten, mit Ostern? Und verstehen wir, liebe Geschwister, was da geschieht, was wir da erleben? Das ist nicht weniger als ein Generalangriff auf den christlichen Glauben. Und da geht es keineswegs um Toleranz. Es ist auch überraschend, dass die Muslime den Kopf schütteln und sagen, was soll das? Das, was St. Martin selber an diesem Tag, treten ja nicht mal spezielle christliche Inhalte in den Vordergrund, sondern Barmherzigkeit, Nächstenliebe, Teilen. Die Muslime sagen, Teilen können wir auch gut finden, kein Problem damit. Einerseits macht man sich lächerlich, andererseits, wenn es um echte Toleranz ginge, dann könnte man, wenn man sich schon bewusst vom christlichen Abendland abwenden will, auch andere Feiertage dazunehmen, andere Traditionen. Nein, man streicht ganz bewusst den christlichen Aspekt. Und damit geht es hier keinesfalls um Toleranz, es ist vielmehr ein Ausdruck höchster Intoleranz. Ich dachte, als ich es gelesen und gehört habe, vor Jahren hat sich die Weltöffentlichkeit empört, weil die Taliban als Ausdruck ihrer religiösen Intoleranz in Afghanistan berühmte Buddha-Statuen zerstört haben. Links sieht man sie noch halbwegs ganz, rechts haben dann die Bomben der Taliban nicht mehr viel übrig gelassen, die Sprengstoffe. Zu Recht hat sich die Weltöffentlichkeit über dieses Banausentum, über diese Intoleranz empört. Wenn aber heute antichristliche Fanatiker einen christlichen Gedenktag zerstören, der ist übrigens gewiss nicht weniger bedeutend als ein paar steinerne Figuren. Die Umbenennung von St. Martin in ein Sonne-, Mond- und Sternefest ist nicht nur ein Zeichen höchster Intoleranz, sie ist darüber hinaus ein Zeichen geschichtlichen und kulturellen Banausentums. Ich frage mich, wie überhaupt ein vernünftig denkender Mensch auf so eine Idee kommen kann und das mitmachen kann, einen Tag seines gesamten kulturellen, selbst wenn geschichtlich, geistlich gar nichts dahinter wäre. Es geht um 1600-jährige Kultur und Tradition und ein Volk lebt, wenn wir auch mal ganz vom christlichen Glauben absehen, ein Volk lebt auch von seiner Kultur. Aber hier geht es nicht nur um Kultur, hier geht es um Geschichte. St. Martin ist doch nicht einfach ein Laternenumzug. St. Martin ist doch nicht einfach Rabimmel, Rabammel, Rabum. St. Martin ist auch nicht einfach ein Gedenktag des Teilens und der Nächstenliebe. St. Martin ist eine ganz habhafte und erstaunlich greifbare Geschichte des christlichen Abendlands in Europa. Dieser Tag hat eine mehr als 1600-jährige Geschichte in unserem christlichen Abendland. Und deshalb geht es hier auch nicht einfach um einen katholischen Heiligen. Deshalb, da könnten wir sagen, was geht uns als evangelische Freikirchler St. Martin an? Hier geht es um einen Fundamentalangriff auf den christlichen Grundlagen Europas mitten in Deutschland, im Land der Reformation. Und wie schon angedeutet, was mit St. Martin geschieht, wird an Ostern und an Weihnachten nicht spurlos vorübergehen. Gewiss befürworten wir keine Heiligenverehrung. Wenn ich jetzt St. Martin in diesem Gottesdienst mit ins Spiel bringe, dürft ihr euch entspannt zurücklehnen. Ich betreibe keine Befürwortung der Heiligenverehrung, wie sie in der römischen und in den orthodoxen Kirchen betrieben wird. Wir dürfen zwar durchaus, was wir auch in christlichen Biografien tun, auf das christliche, auf das geistliche Vorbild bedeutender Männer und Frauen der Gemeinde schauen und dankbar sein für diese Zeugen des Evangeliums, aber wir verehren sie nicht. Und wir brauchen sie auch nicht als Nothelfer, weder einen St. Martin von Tours, noch einen Martin Luther, noch einen Spurgeon, noch andere. Denn wir haben einen Nothelfer in allen Lebenslagen, unseren Herrn Jesus Christus. Also damit es da keine Missverständnisse gibt. Aber wir dürfen uns nicht die Erinnerung an die christliche Prägung und Geschichte Europas zerstören lassen. Und das geschieht hier. Das wird versucht. Angesichts der aktuellen Ereignisse habe ich mich das erste Mal in meinem Leben mal mit einem sogenannten St. Martin näher beschäftigt, weil ich mal wissen wollte, was steckt da eigentlich auch geschichtlich wirklich dahinter, was jetzt heute zur Disposition gestellt wird. Und ich war erstaunt, wie genaues man über ihn weiß. Das ist umso erstaunlicher, als dieser Mann im 4. Jahrhundert lebte, also vor mehr als 1600 Jahren. St. Martin, geschichtlich bezeichnen wir ihn lieber als Martin von Tours, wurde im Jahr 316 in Ungarn geboren. Schon das Datum ist der Ausdruck einer Zeitenwende, konstantinische Wende. Bis unmittelbar davor noch wurde das Christentum aufs Brutalste verfolgt. Jetzt in dieser Zeit begann die Anerkennung der christlichen Gemeinde. Mitten in diese Zeit hinein, in der römischen Provinz Pannonien. Sein Geburtsort ist Sabaria, wahrscheinlich das heutige ungarische Szombathely, für diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen. Sein Vater war römischer Militärtribun, also ein hoher Offizier, der dem römischen Adelsstand angehörte. Er nannte seinen Sohn Martinus nach dem römischen Kriegsgott Mars. Später wurde sein Vater mit Familie nach Pavia in Norditalien versetzt. Das haben wir etwas südlich von Mailand, hier, Mailand da, Pavia hier. Bereits mit 10 Jahren bat Martinus gegen den Willen seiner Eltern um die Aufnahme auf die Liste der Taufbewerber. Also er kam aus keiner gläubigen, sondern aus einer heidnischen Familie, muss aber dort in Pavia wohl Kontakt mit dem christlichen Glauben bekommen haben. Das hat ihn angesprochen und gegen den Willen der Eltern meldete er sich auf die Liste der Taufbewerber an. Das war früher üblich. Ich habe neulich nochmal gelesen, Kirchenordnung des Hippolyt, um diese schon 100 Jahre vorher. Meistens mindestens 3 Jahre mussten die Taufbewerber Taufunterricht erhalten, mussten sich durch barmherzige Werke an Witwen und Waisen und so weiter erweisen. Also da wurde nicht nur unterrichtet, da wurde mit der Lupe das Leben der Taufbewerber in Augenschein genommen, ob die sich in der 3-jährigen Bewährungszeit als Taufbewerber auch wirklich als Christen verhalten. Ganz genau festgelegtes Prozedere. Wir können uns aber vorstellen, welche innere Motivation und Anteilnahme bei dem jungen Martin schon da war, wenn er sich mit 10 Jahren gegen seine Eltern durchsetzte. Er war nun also einer, der im christlichen Glauben unterrichtet wurde. Zu seinen großen Vorbildern zählte der heilige Mauritius. Auch das ist eine interessante Sache, die dazugehört ist. Neueres Bild, man weiß nicht, wie er wirklich ausgesehen hat. Mauritius war der Überlieferung nach der Anführer der legendären Thebäischen Legion. Diese römische Legion wurde, deshalb seht ihr im Hintergrund rechts, links auf dem Bild, Pyramiden, Theben. Diese Legion wurde im oberägyptischen Theben ausgehoben und alle 6600 Soldaten dieser Legion sollen Christen gewesen sein. Als sie in Gallien gegen andere Christen eingesetzt werden sollten, verweigerte die ganze Legion den Befehl. Da sie dem kaiserlichen Befehl um ihres Glaubens willen hartnäckig Widerstand leisteten, wurde die ganze Legion ausgelöscht, hingerichtet, niedergemetzelt auf Befehl des Kaisers. Die Zuverlässigkeit dieser Berichte ist geschichtlich heute umstritten, sie muss aber einen wichtigen wahren Kern gehabt haben, denn Mauritius wurde seit dem 4. Jahrhundert, also fast unmittelbar nach seinem Tod, verehrt. Der Ort, an dem die Legion stationiert war und wo sie auf Befehl ihres eigenen Kaisers niedergemetzelt wurde, hieß damals Agaunum, sagt uns gar nichts, liegt aber in der Schweiz und der Ort ist heute weltbekannt unter einem anderen Namen. Kurz mitdenken, Mauritius, St. Mauritius, St. Moritz, genau, ist doch interessant. Ich habe es mit auch deshalb mit eingeflochten. Erstens hat es Bedeutung fürs Leben des Martin von Tours, zweitens, wir sehen christliche Geschichte des Abendlandes. Dieser weltbekannte Winterskiort, Wintersportort St. Moritz, hat seinen Namen von einem christlichen Bekenner und Märtyrer. Mauritius. Beachtlich. Wenn wir jetzt in der beginnenden Wintersportsaison sicher öfters St. Moritz genannt bekommen, Radio, Fernsehen, denken wir gelegentlich an diese geschichtlichen Hintergründe, an die christliche Geschichte Europas. Dieser Mauritius wurde also schon in jungen Jahren ein Vorbild für Martinus. Es kann uns nicht wundern, dass auf den Sohn eines hohen römischen Offiziers, auf den selbst die militärische Laufbahn wartete, der christliche Bekennermut eines solch berühmten Soldaten Eindruck machte. War auch ja nur wenige Jahrzehnte vor seiner Zeit geschehen. Nach kaiserlicher Verordnung war auch Martin als Sohn eines Offiziers zu 25 Jahren Militärdienst verpflichtet. Im Alter von 15 Jahren wurde er zur Leibwache des Kaisers nach Mailand eingezogen und dann an verschiedenen Orten auch in Gallien, Italien, eingesetzt. Wann aber war die legendäre Begegnung von Martin mit dem hilfsbedürftigen Bettler? Das Jahr ist wohl nicht genau bekannt, der Ort dagegen scheint zuverlässig überliefert vor den Toren der nordfranzösischen Stadt Amiens. Paris, Amiens, Richtung Nordsee hoch. Dort traf, das gilt als sehr gut überliefert, Martinus im Winter einen armen, unbegleiteten oder spärlich begleiteten Mann, der sichtlich fror. Er selber hatte aber nur seine Rüstung und den darüber geworfenen Umhang dabei. Er wollte aber den frierenden Mann nicht ohne Hilfe lassen, da zog er kurzerhand sein Schwert, halbierte seinen Mantel und gab dem Bettler eine Hälfte davon, damit dieser sich wenigstens notdürftig begleiten konnte. Da Martinus zur kaiserlichen Garde gehörte, weiß man sogar ganz genau, wie dieser Mantel aussieht. Ich persönlich will immer gern in diesen geschichtlichen Details, damit ein bisschen Anschaulichkeit reinkommt. Ich finde es total interessant, gerade weil er zur kaiserlichen Garde gehört, weiß man, wie dieser berühmte Mantel ganz genau ausgesehen hat. Und zwar auf diesem Bild. Die Rüstung, die er anhat, die hat er natürlich nicht angehabt, das war die eines mittelalterlichen Ritters. Aber der Umhang zeigt exakt eine römische Chlamys, so nannte man das. Die kaiserliche Garde, zu der Martin ja gehörte, trug solche großen weißen Umhänge und bekam deshalb auch den Beinamen das Weiße Heer. Dieser Umhang war aus zwei Teilen gefertigt und der Rücken hatte einen Schaffellbesatz. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Martin diesen wärmeren Teil, Rückenteil des Schaffells, dem Bettler gegeben hat, damit der sich wenigstens notdürftig kleiden kann. Im Jahr 356 nach vollständiger Ableistung seines 25-jährigen Militärdienstes wurde Martin im Alter von 40 Jahren aus dem Heerdienst entlassen. Einige Jahre zuvor, im Jahr 351, war er im Alter von 36 Jahren von Hilarius, dem späteren Bischof von Poitiers, getauft worden. Wir fragen uns kurz, warum wurde er so spät getauft, wenn er doch schon mit 10 Jahren, 26 Jahre vorher, auf die Taufbewerberliste aufgenommen worden war? Es könnte zu tun haben mit den äußeren Umständen seines Militärdienstes. Wahrscheinlicher ist der Grund einer Fehlentwicklung in der Tauflehre. Im 4. Jahrhundert kam nämlich die Lehre auf, die Taufe reinige nur von den Sünden, die man bis zum Tag der Taufe begangen habe. Praktisch alle Sünden, die man bis dahin begangen hat, würden mit dem Taufwasser abgewaschen. Für alle Sünden aber, die man nach der Taufe begangen hat, müsse man seine Strafe im Fegfeuer noch abbüßen. Und das, die wenigsten freuen sich auf eine lange Zeit im Fegfeuer. Um das zu vermeiden, hat man die Taufe immer weiter hinausgeschoben, zum Teil bis aufs Sterbelager. Die berühmte Geschichte mit dem Mantel war bei Martin kein Einzelfall. Also er muss in seiner Hilfsbereitschaft, auch in seiner Soldatenzeit, längst legendär gewesen sein. Er hatte einen weithin reichenden Ruf der Demut, seiner Frömmigkeit und seiner Hilfsbereitschaft und galt außerdem als großer Beter. Deshalb baten ihn 371 die Einwohner von Tours, ihr Bischof zu werden. Eine Legende erzählt, dass Martin sich dazu nicht würdig fühlte. Er versteckte sich in einem Gänsestall vor dem Volk, das ihn suchte, um ihn zum Bischof zu machen. Die Gänse im Stall aber schnatterten ob des unbekannten Eindringlings so laut, dass die Suchenden auf ihn aufmerksam wurden. Möglicherweise stammt von dieser Legende her der Brauch der Martinsgans. Wie viel da dran ist, weiß ich nicht an dieser Geschichte mit den Gänsen. Der Rest ist geschichtlich gut überliefert. Am 4. Juli 372 wurde Martin dann doch als Bischof von Tours eingesetzt. Er konnte sich also dem Willen des Volkes nicht dauerhaft widersetzen. Der Wunsch, ihn als Bischof zu haben, war so stark. Er blieb fast 30 Jahre im Amt. In dieser Zeit hat er angeblich zahlreiche Wundertaten und Heilungen vollbracht. Als er mit fast 80 Jahren starb, wurde er am 11. November 397 unter großer Anteilnahme in Tours beigesetzt. Man baute dann dort einen riesigen Dom, der über viele Jahre zu einem der bedeutendsten Wallfahrtsorte, wie gesagt, davon halten wir alles nichts, uns interessieren die geschichtlichen Fakten, wurde später auch durch die Reformation verfiel, diese Pilgergeschichten, der Dom verfiel, die französische Revolution gab ihm den Rest, eine Straße wurde drüber gebaut, aber 1860 hat man den Sarg, das Grab von Martin von Tours wieder gefunden und er steht heute wieder an gleichen Stelle in einer entsprechenden Kirche. Interessant, schon 395, also 2 Jahre vor seinem Tod, verfasste ein Weggefährte Martins eine Biografie über ihn. Martin von Tours war schon zu Lebzeiten eine Legende und direkt nach seinem Tod setzte seine Verehrung ein. Er war der Erste, der als Heiliger verehrt wurde, ohne als Märtyrer gestorben zu sein. Das heißt, sein Leben war so beeindruckend und überzeugend auf seine Mitmenschen. Der Frankenkönig Chlodwig, der lebte von 466 bis 511, also etwa 100 Jahre später, erhob Martin zum Nationalheiligen und Schutzherrn der fränkisch-merowingischen Könige. Wie gesagt, von diesem ganzen Heiligtum halten wir alles nichts. Es geht nur um die Geschichte. Wir sehen, welche gewaltige Bedeutung, aber auch 100 Jahre, welche geschichtliche Zuverlässigkeit da sein muss, wenn der fränkische König, ein berühmter Mann, König Chlodwig, ihn zum Schutzheiligen des fränkisch-merowingischen Reiches erhöht. Und der Mantel war noch da, natürlich nur die Hälfte. Martins Mantel gehörte seit der Merowingerzeit zum Kronschatz der fränkischen Könige und reiste mit den Reichsinsignien mit von Ort zu Ort. Die hatten keinen festen Palast, sondern wie auch später Kaiser Karl der Große seine Kaiserpfalzen hatte, wo die hin und her reisten, um über ihr Volk zu herrschen, so auch die. Und ihre allerwichtigsten Utensilien, und da gehörte der halbe Mantel von St. Martin dazu, reiste mit. Ich habe zu dieser Geschichte des Martin von Tours etwas breiter ausgeholt, um zu zeigen, wie greifbar, wie geschichtlich verbürgt das Leben des Martin ist. Es geht eben nicht nur um eine Idee. Auch wenn im Lauf von 1600 Jahren das eine oder andere, wie vielleicht auch die Geschichte mit dem Gänsestall, legendär hinzugefügt wurde, so ist das Leben des Martin von Tours im Kern und in den wesentlichen Punkten historisch einwandfrei belegt. Nochmal, wir befürworten in keiner Weise die Heiligenverehrung. Hier geht es aber nicht um Heiligenverehrung. Hier geht es um die Geschichte der christlichen Gemeinde in Europa, die aus der Erinnerung unseres Volkes ausgetilgt werden soll. Wer St. Martin an St. Martin streicht, St. Martin ohne St. Martin feiern will und nur noch ein dümmliches und inhaltsloses Sonne, Mond und Sternefest übrig lässt, der versucht, 1600 Jahre Geschichte des christlichen Glaubens in Europa auszulöschen. Und diese Versuche haben heute Erfolg. Das ist das Erschreckende. Denn dieser Vorgang ist von der Logik so absurd, dass man annehmen sollte, dass kein vernünftig denkender Mensch einem solchen Vorhaben zustimmen könnte. Dass dies doch der Fall ist, zeigt, wie weit die Endzeit vorangeschritten ist und wie stark der Geist des Antichristen bereits regiert. Die antichristlichen Geier der Endzeit machen sich über den Kadaver der christlichen Gemeinde her. Und wir müssen ganz selbstkritisch sagen, liebe Geschwister, die Christenheit ist im Wesentlichen selber schuld. Sie hat sich in großen Teilen von Christus und seinem Wort abgewandt und damit ihre Glaubwürdigkeit und ihre Vollmacht verloren. Die antichristlichen Geier zerreißen den Kadaver einer Christenheit, die sich selbst den geistlichen Todesstoß versetzt hat durch Bibelkritik und durch Ungehorsam. Und damit sind wir wieder bei der bittenden Witwe, wenn wir dieses Bild anschauen. Bereits am letzten Sonntag hatten wir kurz angesprochen, die Witwe ist das Bild des in Bedrängnis und Not geratenen Menschen. Die Witwe steht hier für die endzeitliche, für die bedrängte und in Not geratene Gemeinde. Am Gleichnis der Witwe sagt uns unser Herr Jesus Christus, was wir als Gemeinde in diesen Tagen der Endzeit tun müssen. Es ist interessant, hört bei der Übersetzung genau hin, er sagte ihnen aber ein Gleichnis über das Müssen. So heißt es wörtlich genau übersetzt. Er sagte ihnen ein Gleichnis über das Müssen. Und jetzt kommt's, was müssen? Alle Zeit zu beten und nicht verzagt zu werden. Alle Übersetzungen, die mir vorliegen, übersetzen hier eigentlich nicht genau, man könnte fast sagen, falsch. Das Müssen, die unbedingte Notwendigkeit, ist der Hauptinhalt dieser Aussage Jesu. Die Gemeinde in diesen Zeiten der Not muss. Darin liegt ihre einzige Überlebenschance. Aber was muss sie? Beten und nicht verzagt sein. Ich denke heute, dass das zwei verschiedene, sich aber ergänzende Aussagen sind. Ich hatte immer, wenn es heißt, alle Zeit zu beten, nicht nachlässig zu werden, es so verstanden bisher, dass auch das Nicht-Nachlässig-Werden sich aufs Gebet bezieht, also im Gebet nicht nachzulassen. Das steckt sicher auch mit drin. Ich denke heute aber, dass die zweite Ermahnung, gerade im Blick auf diese Endzeit und diese Zeit der Not, auch eine ganz eigene Bedeutung hat, ganz unabhängig vom Gebet. Ganz grundsätzlich die Mahnung, nicht zu verzagen. Denn die Zeit, in der wir leben, ist zum Verzagtwerden. Und Jesus wusste, dass diese Zeit kommt. Und die Situation der bittenden Witwe, die mit ihrem Recht auf die tauben Ohren eines ungerechten Richters stößt, ist zum Verzagtwerden. Das ist ja der Kern aus die Kernaussage dieser Situation, es ist eine Situation zum Verrücktwerden, zum Verzweifeln, zum Verzagtwerden. Da kommt eine arme, rechtlose Witwe, die keinen Beistand hat, und kommt zu dem einen, der dazu da ist, ihr Recht zu schaffen. Und der hat taube Ohren und will nicht. Und Jesus sagt, genau so wird eure Zeit sein, eure Situation sein in den Tagen vor meiner Wiederkunft. Es ist zum Verzagtwerden. Aber Jesus sagt, ihr müsst auf gar keinen Fall verzagen. Das hat dann natürlich auch wieder Auswirkungen auf unser Gebet, denn wenn wir nicht verzagen, dann beten wir auch unverzagt und voller Zuversicht. Das gilt natürlich immer, aber es hat ein ganz besonderes Gewicht in diesen letzten Tagen der Trübsal. Wir leiden ja heute schon an dieser geistlichen Erstarrung, an dieser Todeskälte, die unsere Welt durchzieht. Ich weiß nicht, wie weit ihr sie in eurem Umfeld bewusst wahrnehmt. Mir zieht es immer wieder richtig eine Gänsehaut auf dem Rücken zusammen, wenn ich es erlebe. Wo wir erleben, wie wir mit unserem Zeugnis von Jesus kaum noch etwas ausrichten können. Wo wir immer wieder den Eindruck haben, Gott weigert sich, uns und unseren Einsatz zu gebrauchen. Ich erinnere mich an ein Gespräch vor fast 7 Jahren mit einer Frau in Neuwied damals aus einer anderen Gemeinde. Wir hatten im Herbst zunächst eine gemeinsame Verteilaktion des Jesusfilms gemacht, dann noch Kontakt mit den Menschen gehabt. Und die hatte in ihrer Gemeinde noch eine zweite Verteilaktion im Frühjahr drauf gemacht. Und da erzählt sie, das erste Mal, ein halbes Jahr vorher, da ging es noch. Da gab es wenigstens noch einzelne ermutigende Kontakte. Aber ein halbes Jahr später hat sie gesagt, das wäre total niederschmetternd gewesen. Sie sei manches Mal mit Tränen in den Augen von den Türen der Menschen weggegangen, so tief erschüttert von der harten Ablehnung gegenüber dem Evangelium. Und da braucht es Durchhaltevermögen, nicht verzagen. Da braucht es ein umso festeres Anhalten am Gebet und ein Festhalten an den Verheißungen. Da verstehen wir, warum Jesus ein Gleichnis gibt vom Müssen. Weil er sagt, ihr habt keine Alternative. Wer dieses Müssen nicht befolgt, der geht unter. Der verliert den Glauben, der verzagt an seinem Herrn. Müssen, festhalten am Gebet. Diese Zeit kann die Gemeinde nur als betende Gemeinde durchstehen. Als Gemeinde, die unablässig den Thron Gottes bestürmt und sich nicht irre machen lässt. Wir haben ein Recht auf Erhörung. Wir dürfen darauf beharren, dass Gott seine Verheißung wahrmacht. Ich habe ja schon vor Sonntagen darauf hingewiesen, wenn wir mit den Verheißungen Gottes vor ihn kommen, dann hat unser Gebet eine ungeheure Macht. Das gilt auch in diesen Tagen, auch wenn wir lange nichts davon sehen. Das ändert nichts dran. Was Gott verheißen hat, muss er tun, weil er gerecht und treu ist. Die Macht der Finsternis, liebe Geschwister, wird nicht so groß sein und ist in unseren Tagen nicht so groß, weil unser Gebet zu schwach wäre. Die Macht der Finsternis ist so groß, weil es so wenige sind, die noch beten. Aber wir dürfen zuversichtlich sein, da wo anhaltend und unverzagt gebetet wird, da werden auch Bollwerke des Lichts gegen alle Mächte der Finsternis ihren Bestand haben. Was Gott verheißen hat, muss er tun, weil er gerecht und treu ist. Gott kann sein Wort nicht zurücknehmen. Und wer anhaltend bittet, der darf deshalb gewiss sein, dass Gott sich seiner Sache annimmt. Wir fürchten, Gott könnte unsere Nöte und Anliegen aus dem Blick verlieren. Wir könnten rufen und er würde nicht hören. Diese Sorge hat Jesus überhaupt nicht bewegt. Jesus sagt, diese Sorge ist ganz unnötig. Gott kann gar nicht anders als hören und handeln, wenn seine Kinder rufen. Die Sorge Jesu geht in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Ob wir dranbleiben und seinen Verheißungen trauen, ob wir alle Zeit beten und nicht verzagt werden. Das ist die ernste Sorge und Frage Jesu. Wenn der Sohn des Menschen kommen wird, wird er den Glauben finden auf Erden? Ich habe dieses Sätzchen mal noch zum Schluss an die Wand geworfen. Es gibt ein kleines Wörtchen dran, da stutze ich jedes Mal. Stutzt er auch? An wem? Den. Genau. steht griechisch auch wirklich da, der bestimmte Artikel. Den Glauben, sagt Jesus. Jesus fragt nicht, wird er Glauben finden? Wird er den Glauben finden? Wenn Jesus wiederkommt, wird er den Glauben finden, von dem dieses Gleichnis redet? Wird er den Glauben finden, der Gott wirklich von ganzem Herzen vertraut? Wird er den Glauben finden, der nicht nachlässt im Gebet, auch wenn die Not noch so groß ist, auch wenn sich Gott noch so taub zu stellen scheint? Den Glauben, der an der Verheißung festhält, den Glauben, der von Gott verbindlich das Recht fordert, das ihm von Jesus selbst gegeben ist. Ich schließe mit einigen Worten von Martin Luther zum Thema Gebet. Über Jakobus 5, 17. Elia war ein Mensch gleich wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Luther sagt dazu, wohl wahr ist es, dass wir nicht Josua sind, der durch sein Gebet die Sonne am Himmel stillstehen hieß, auch nicht Mose, der durch sein Gebet das Rote Meer zertrennte, auch nicht Elia, der Feuer vom Himmel herabstreute durch sein Gebet. Wir sind aber gleichwohl eben dieselben Leute, denen Gott sein Wort befohlen hat und durch die er seinen Geist predigen lässt. Ja, wir sind eben solche Leute wie Mose, Josua, Elia und alle anderen Heiligen. Denn wir, er meint heilig natürlich im biblischen Sinne, nicht im römischen, heilig zu Gott gehörig, denn wir haben das Wort und den Geist desselben Gottes. Darauf kommt es an. Ob wir an Mose, an Josua oder an Elia sind, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, wir haben das Wort desselben Gottes. Wir sind Prediger und Diener und Amtleute desselben Gottes, obwohl sie herrlicher als wir, doch keinen höheren, besseren Gott gehabt haben als wir. Und so muss Gott ebenso wohl unser Gebet erhören wie ihr Gebet. Denn wir sind Glieder seiner Kirche, die er nicht verachten kann, wenn sie ernstlich schreien. Wenn wir noch rufen, liebe Geschwister, ist Gott schon am Handeln. Jesus betont, ich sage euch. Es ist seine ganz persönliche Verheißung. Es ist sein Wort, zu dem er steht, das ganz gewiss eintreffen wird. Wir haben einen großen Herrn, an dem halten wir unverzagt fest. Amen.